Wir fangen an bei Lukas 17, Vers 6. Wir gehen weiter mit dem Thema, wie funktioniert biblischer Glaube? Und ich lese nochmal das vor, Verse 5 und 6. Und die Apostel sprachen zu dem Herrn, mehre uns den Glauben. Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen, entwurzle dich und pflanze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Jesus hat nicht das Gebet der Jünger in der Hinsicht erhört, dass er ihnen irgendwie übernatürlich eine Portion Glauben verschafft hätte, sondern er hat ihnen sie gelehrt oder sie erinnert eigentlich an etwas, was er schon vorher gelehrt hat, wie Glaube entsteht und wie Glaube freigesetzt wird. Und wir haben uns das jetzt ausführlich angeschaut, wie Glaube entsteht. Ja, das ist der erste Teil, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn oder wie ein Samenkorn. Da geht es um diese Qualität von Glaube, nicht so sehr um die Größe, auch um die Größe, weil es schaut oft scheinbar aus, wenn man nur das Wort Gottes, diese Verheißung hat, die sich gegen dieses große Problem, die man dann einsetzt. Aber es geht hier um diese Qualität, das Glaube ist, ja, das Wort ist wie dieser Same und wenn das Wort in unser Herz gepflanzt ist, dann bringt es von selbst Frucht hervor. Und es gibt oft Leute, die sich so anstrengen oder Menschen, Christen, die sich so anstrengen, irgendwie Glauben hervorzubringen. Sie merken, sie brauchen mehr Glauben und sie strengen sich an und mit aller Gewalt oder aller Kraft wollen sie mehr Glaube und sie schreien zu Gott um mehr Glaube. Und in Wirklichkeit ist es einfach so, wenn das Wort Gottes in unser Herz hineinkommt, dann bringt es automatisch von selbst Glaube hervor. Das war das, was in diesem Gleichnis von der selbstwachsenden Saat so schön ausgedrückt wird. Markus 4, Vers 26, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf das Land wirft und schläft und aufsteht Nacht und Tag und der Same sprießt hervor und wächst, er weiß selbst nicht wie. Die Erde bringt von selbst Frucht hervor, zuerst Gras, dann eine Ähre, dann vollen Weizen in der Ähre. Also die Erde bringt von selbst Frucht hervor. Wenn der Same in die Erde kommt, dann fängt der Same von selbst an zu wachsen. Du musst nicht dem Samen gut zureden, du musst nicht dich anstrengen, du musst nicht Energie hineinsetzen, du musst nur schauen, dass der Same in den Boden kommt und dann wächst er auf. Und so, ja, Jesus hat gesagt in diesem Gleichnis vom Sämann, der Same ist das Wort und der Boden ist unser Herz. Und wenn der Same, ja, das Wort Gottes in unser Herz kommt, dann bringt das Glauben hervor. Und wir haben uns das angeschaut, was ist das Säen? Das Säen entspricht dem Hören. Das, ja, wenn du das Wort Gottes hörst, das ist das Säen. Auf diese Art kommt das Wort in unser Herz. Ja, Römer 10, Vers 17 steht das auch nochmal. Der Glaube kommt aus dem Hören und das Hören aus dem Wort Gottes. Und wir sind selber dieses Sämann. Deswegen sollen wir über das Wort Gottes nachsinnen. Das ist ja das, was in Römer 10, Vers 8 steht. Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens. Ja, das Wort, wenn du es selber dir zusprichst, wenn du es selber aussprichst, dann hörst du es mit deinen inneren Ohren. Ja, und dann kommt das in dein Herz und dann fängt der Glaube an zu wachsen. Du musst dich nicht anstrengen, Glauben zu produzieren, sondern du beschäftigst dich mit dem Wort, du sinnst darüber nach, du bewegst es in deinem Inneren, du sprichst dir das selber zu, was Gott an Verheißungen dir zuspricht und der Glaube kommt von selbst. Ja, das Wort, was hier bei, ja, die Erde bringt von selbst Frucht hervor, ja, in deinem Glauben entsteht von selbst, in deinem Herzen entsteht von selbst Glauben, ja, das griechische Wort ist hier automatos, also automatisch, wenn das Wort in dein Herz kommt, fängt es an, Glauben zu produzieren. Dann im Gleichnis vom Sämann, da hat Jesus noch so über die verschiedenen Bodensorten sich ausgemacht. Da gab es den Weg und den steinigen Boden und die Dornen und den guten Boden. Und das ist nicht so ein Schicksal, dass du jetzt Weg bist oder guter Boden bist, sondern das ist etwas, wie wir mit dem Wort umgehen. Weil er hat gesagt, die auf dem Weg gesät sind, das sind die, die das Wort hören und nicht verstehen. Und dann kann der Teufel das Wort rauben. Also, um es zu verstehen, musst du dich einfach etwas länger damit beschäftigen. Also, wenn du nicht nur flüchtig das Wort hörst, sondern dich damit beschäftigst, dann verstehst du es, dann kommt es hinein in dein Herz. Und die Steine, das sind so falsche Erfahrungen, die dem Wort Gottes widersprechen, Lehren, die dem Wort Gottes widersprechen, Überzeugungen in deinem Verstand, die dem Wort Gottes widersprechen. Aber du kannst diese falschen Überzeugungen, diese Erfahrungen, die scheinbar diesem Wort widersprechen, einfach mit dem Wort selber zerhämmern, weil das Wort ist wie ein Hammer, ja, steht in Jeremia 23, der Felsen zerschmettert. Also indem du dich immer weiter mit dem Wort beschäftigst, sozusagen, bereitest du sogar auch noch den Boden vor, dass du einen fruchtbaren Boden hast, dass dein Herz wirklich das hervorbringt und dann kommt dieser Glaube hervor. Und dann kommt dieser Moment, wo du den Glauben freisetzt. Das haben wir uns das letzte Mal so ein bisschen angeschaut. Aber das steht auch hier in Lukas 17, Vers 6. Da sagt Jesus das, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn oder wie ein Samenkorn. Und dann, so würdet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen, entwurzel dich und pflanze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Ja, wenn wir jetzt mal alles drumherum weglassen, dann heißt das, wenn ihr Glauben habt, so sagt ihr. Ja, der Glaube spricht. Und das ist der Moment, wo du sozusagen dieser Glaube, der im Herzen freigesetzt ist, wenn dieser Glaube anfängt, das, was er glaubt, auszusprechen. Das ist genau dasselbe, wie wir errettet wurden. Wenn ihr euch da erinnert, Römer 10, Vers 9, da steht, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Du brauchst diesen Glauben in deinem Herzen und dann sprichst du es mit deinem Mund aus, was du glaubst, und in dem Moment wird sozusagen der Glaube freigesetzt und du erhältst das, was du geglaubt und ausgesprochen hast. Ja, und manchmal ist es in Form eines Gebetes, manchmal ist es auch nur, dass du das, was du in deinem Herzen glaubst, bekennst. Ja, wir kennen das so, dass normalerweise, wenn jemand zum Glauben kommt an Jesus, dann beten wir mit ihm und er gibt ganz bewusst Jesus sein Herz. Aber bei manchen Menschen passiert es auch so, sie haben einfach diesen Glauben im Herzen und irgendwann fangen sie an, aus diesem Glauben heraus Jesus als ihren Herrn und Erlöser zu bekennen. Vielleicht ein ganz normales Gebet oder dass sie ihn anbeten oder einfach nur, dass sie es irgendjemand gegenüber sagen. Und es ist ihr Glaube, der ausspricht und es wird wirksam. Und in 2. Korinther 4, Vers 13 wird dieses Prinzip nochmal wiederholt. Da wir aber denselben Geist des Glaubens haben, nach dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. So glauben auch wir, darum reden wir auch. Also der Glaube spricht, er spricht das, was er glaubt, und dadurch wird dieser Glaube aktiviert und er empfängt das, was er geglaubt hat. Lasst uns nochmal zurückgehen zu Markus 11. Das ist diese Begebenheit mit dem Feigenbaum, wo Jesus den Weg entlang ging und da war ein Feigenbaum, der Blätter hatte. Und es war zwar noch nicht die Zeit der Feigen, aber sozusagen, wenn ein Feigenbaum Blätter getrieben hat, hat er damit angezeigt, er hat schon eine Art von Vorfeigen, die essbar waren. Und Jesus ging hin und er fand nichts und hat zu diesem Baum gesprochen, niemand esse mehr Frucht von dir in Ewigkeit. Und dann ist erstmal nichts passiert. Dann sind sie weitergegangen nach Jerusalem, am Abend sind sie wieder zurück an den Baum vorbei nach Bethanien und am nächsten Tag sind sie wieder nach Jerusalem früh. Und da war plötzlich der Baum von der Wurzel an verdorrt. Und Petrus hat sich daran erinnert und hat dann Jesus erinnert und hat gesagt, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und dann Markus 11, Vers 22. Und Jesus antwortete und spricht zu ihnen, habt Glauben an Gott. Er nutzt das, um sie über Glauben zu lehren. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer, und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Eigentlich die meisten Anschriften, dem wird werden, was er sagt. Darum sage ich euch alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, und es wird euch werden. Wir sehen hier wieder dieser Glaube, den du im Herzen hast, und dann sprichst du es aus und dann kommt das zustande, was du im Glauben gesprochen hast. Oder in Vers 24 diese Art von Gebet, wo ich sage, wo ich weiß, weil ich mich mit dem Wort beschäftigt habe. Ich weiß, Gott hat das für mich und ich weiß, wenn ich ihn jetzt bitte, dann bekomme ich das. Ja, das ist das alles. Ja, ich finde die Schlachter 51 ja sehr schön. Alles, was ihr im Gebet verlangt, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch zuteil werden. Ich gehe zu meinem Vater, ich bitte ihn in Jesu Namen um etwas, wo ich aus dem Wort Gottes weiß, er hat es für mich. Und das Gebet des Glaubens ist so, ich glaube in dem Moment, wo ich bete, dass ich es bekomme. Das ist das, was hier ausgedrückt wird. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr alles, was ihr auch bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Also ich bitte Gott und ich glaube, dass ich es empfangen habe und dann kommt es zustande. Und das ist diese Art, diese Definition des Glaubens, das, was wir manchmal einfach aus unserem, aus unserer Tradition, wie wir ins Gebet hineingegangen sind, vergessen haben. Der Glaube empfängt zuerst mal im Unsichtbaren. Das haben wir uns das letzte Mal angeschaut, ja. Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht, oder ein Beweis von Dingen, die man nicht sieht. Also der Glaube ist eine Verwirklichung oder eine Besitzurkunde. Ja, das griechische Wort drückt das tatsächlich aus, eine Besitzurkunde. Wir wissen das aus Papyri, also aus geschäftlichen Papyri aus der Zeit von Jesus, dass dieses Wort als Besitzurkunde verwendet wurde in Geschäften. Also der Glaube ist eine Besitzurkunde dessen, was man hofft, oder ein Beweis von Dingen, die man nicht sieht, die du nicht siehst mit deinen Augen, die du nicht berühren kannst mit deinen Händen, die du nicht schmecken kannst, die du nicht hören kannst, die du nicht spüren kannst. Das ist dieses, was den Glauben ausmacht. Er empfängt das im Unsichtbaren. Er hat sein sozusagen das Eigentum an dieser Sache, aber er hat es noch nicht im Besitz. Er hat es noch nicht in der Hand. Er sieht es noch nicht, aber er hält fest und dann kommt es ins Sichtbare. Und das hat Jesus seinen Jüngern an diesem Feigenbaum verdeutlicht. Als er zu dem Feigenbaum sprach, ist dieser Feigenbaum an der Wurzel verdorrt. Aber bis es ins Sichtbare kam, hat es einen ganzen Tag gedauert. Und wenn wir das nicht wissen, dann passiert es uns, dass wir um etwas beten und wir sehen es nicht sofort. Und dann denken wir haben es nicht bekommen. Und verwerfen unser Gebet wieder, weil wir denken, wir haben es nicht empfangen, wir haben es nicht erhalten, weil wir sehen es ja nicht. Aber eben dieser Glaube ist eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Du weißt, ich habe es bekommen, ich habe es empfangen, ich habe es im Unsichtbaren erhalten, es gehört mir und du hältst fest, bis es sichtbar wird nach kurzer Zeit. Und manchmal sagen dann Leute, ja, aber als ich mich bekehrt habe, ich habe es doch gleich bekommen und nicht später. Ja, aber was ist bei deiner Bekehrung passiert? Als du Jesus als deinen Herrn angenommen hast, was ist passiert? Der Heilige Geist kam und dein Geist wurde von Neuem geboren. Es ist erstmal nur etwas im geistlichen Bereich passiert. Dein Geist wurde von Neuem geboren. Deine Seele wurde nicht verändert, dein Körper wurde nicht verändert. Wenn du vorher X-Beine hattest, hattest du nach deiner Bekehrung immer noch X-Beine. Ja, es hat sich nicht in der Hinsicht verändert. Aber in deinem Geist hat sich etwas verändert, du wurdest geistlich von Neuem geboren, nach einiger Zeit wird es dann auch sichtbar. Aber bei den Dingen, wo du um sichtbare, konkrete Dinge bittest, aufgrund einer Verheißung Gottes, das Normale ist, du bittest, du empfängst es im Glauben und es dauert eine Zeit lang, bis du es bekommst. Ja, das ist das, was in Markus 11, Vers 24, ja, da steht alles, was ihr im Gebet verlangt, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Es steht nicht, glaubt, dass ihr es empfangen habt und ihr habt's. Sondern es steht, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Es gibt eine zeitliche Verzögerung zwischen dem Empfangen, das Eigentum erwerben im unsichtbaren, im geistlichen Bereich und dass es ins Sichtbare ist. Und wenn ihr euch das anschaut, und das ist interessant, alle Verheißungen über Gebet, die Jesus gegeben hat, haben diese Verzögerung drinnen. Ja, in Matthäus 7, Vers 7 sagt Jesus, bittet und es wird euch gegeben werden. Er sagt nicht, bittet und ihr habt. Er sagt auch nicht, ihr werdet bitten und ihr werdet bekommen, sondern er sagt, bittet und es wird euch gegeben werden. Wieder dieser Hinweis auf diese Verzögerung. Und das siehst du in allen diesen Verheißungen von Jesus über Gebet. Und wir sehen das auch, dass das direkt in der Definition von Glauben ist. Das haben wir das letzte Mal gelesen, aber wir wiederholen es kurz in Hebräer 6, Vers 12. Steht es, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißung erben. Also zum Glauben kommt das Ausharren hinzu, damit ich diese Verheißung in Empfang nehme. Dasselbe steht in Hebräer 10, Vers 35. Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Du hast den Willen Gottes gebeten, du hast es empfangen und dann musst du ausharren, dass es zustande kommt. Und das ist das, was das im Glauben ausmacht. Es gibt diese Zeitverzögerung sozusagen, wo du es im Unsichtbaren empfängst, wo du das Eigentum hast, bis es dann in deinen Besitz übergeht. Und wir müssen das lernen, wenn wir im Glauben Gott um konkrete Dinge, die er uns verheißen hat, die er schon für uns bereitgestellt hat, bitten, ja, weil der Glaube ergreift ja immer eine Gnade, die Gott schon bereitgestellt hat. Ja, ich kann nicht durch den Glauben irgendwas erbitten, was gar nicht dem Willen Gottes steht, sondern ich ergreife das, was Gott bereits bereitgestellt hat. Da steht Römer 5, Vers 2, sehr schön, der Glaube. Durch den Glauben erhalten wir Zutritt zu der Gnade Gottes, also zu dem, was Gott für uns vorbereitet hat. Und es gibt immer diese Zeit der Überbrückung, ja, wie es in Hebräer 11, Vers 1 steht, ja. Der Glaube ist ein Beweis dessen, was man nicht sieht. Also wir haben diese verschiedenen Aspekte. Wir haben Hoffnung, ja. Die Hoffnung ist die biblische Hoffnung ist diese Gewissheit, Gott wird mir etwas geben. Und ich werde das irgendwann in der Zukunft erhalten. Wir haben den Glauben, das heißt, ich habe es erhalten, aber ich sehe es noch nicht. Und dann haben wir das Schauen, das heißt, ich habe es erhalten und ich sehe es auch. Es ist da, es ist angekommen. Und dann hast du es angeschaut, wo ich das Auto gekauft habe, ja, bei einem Händler, der 100 Kilometer entfernt war. Ja, Hoffnung wäre gewesen, ich vereinbare das mit dem und der sagt, okay, wenn Sie bis nächste Woche Donnerstag kommen, ich halte das Auto so lange zurück, wenn Sie kommen, mir das Geld geben, dann verkaufe ich es Ihnen. Das ist die Hoffnung. Ich habe das Auto noch nicht, aber ich habe eine Zusage. Wenn ich bis da und dahin dort bin, dann gehört es mir. Ich habe es gekauft. Ich habe es anders gemacht. Ich habe es gekauft. Ich habe das Geld überwiesen und er hat mir den Fahrzeugbrief zugeschickt. Und damit war das Auto mein Eigentum, obwohl ich es nie vorher gesehen habe, obwohl ich es keinen zeigen konnte. Ich konnte damit zum Rathaus gehen, ich konnte mir die Autonummernschilder machen lassen. Es war mein Auto, der Händler hätte es nicht verkaufen können, auch wenn ich nicht bis nächste Woche Donnerstag hingekommen wäre, um es abzuholen. Es gehörte mir, aber ich habe es nie gesehen, ich habe es nie berührt, ich habe es nie angefasst, aber es war mein Eigentum, aber es war noch nicht mein Besitz. Und das Schauen ist dann in dem Moment, wo ich hingefahren bin, wo es nicht nur mein Eigentum war, sondern wo ich auch drinnen saß, es berühren konnte, es betasten konnte, es spüren konnte und es benutzen konnte. Und das ist dieser Unterschied oder dieses mit Eigentum und Besitz, wie es im Juristischen ist. Ja, du kannst das Eigentum an einer Sache, aber du hast nur den Besitz, wenn du es auch gerade da hast. Du kannst etwas verleihen, dann ist es immer noch dein Eigentum, aber nicht dein Besitz. Hoffnung wäre, du hast etwas versprochen, aber es ist noch nicht dein Eigentum, es ist noch nicht dein Besitz. Ja? Hoffnung wäre, wenn ich sagen würde, okay, ich kaufe mir eine neue Bibel und sobald ich eine neue Bibel habe, schenke ich dir diese Bibel. Ja, dann hast du die Hoffnung auf meine Bibel. Ja. Eigentum, dann gehört mir die Bibel, aber vielleicht verleihe ich sie der Marianne, das habe ich das letzte Mal gezeigt, dann ist es zwar mein Eigentum, aber ihr Besitz. Und wenn ich es ihr schenke, dann ist es ihr Eigentum und ihr Besitz, dann hat sie es praktisch beides. Und die Schwierigkeit ist, wie überbrücke ich diese Zeit? Ja, das ist die Schwierigkeit, wenn wir um etwas bitten und wir sehen es nicht sofort. Ja, du bittest vielleicht Gott um eine neue Wohnung oder du bittest um Heilung von deinen Schmerzen und du siehst es noch nicht sofort. Und das ist eigentlich der Normalfall, wenn du etwas im Glauben erbeten hast. Es dauert eine Zeit, bis es sichtbar wird. Und oftmals sind wir dann herausgefordert, dieses Ausharren, ja, Glaube und Ausharren, dadurch die Verheißung zu erben, dieses Ausharren, wie überbrücke ich diese Zeit? Und viele Christen machen diesen Fehler, wenn sie bitten und sie sehen es nicht sofort oder nach kurzer Zeit, dann rutschen sie wieder zurück in dieses Hoffen, dass sie denken, okay, ich habe gebeten, aber ich habe es nicht wirklich erhalten. Und es äußert sich dadurch, dass sie dann so versucht sind, Gott immer wieder darum zu bitten, wie wenn sie es noch nicht erhalten hätten. Sie bitten immer wieder um dieselbe Sache und bitten immer wieder um dieselbe Sache, dass Gott sie doch endlich geben würde. Und sie appellieren dann oft an die Barmherzigkeit Gottes, an die Gnade Gottes, an die Liebe Gottes und sagen jetzt, ich halte schon so lange aus, jetzt gib's mir doch endlich, ich bin schon so lange in dieser vergammelten Wohnung, jetzt kannst du mir doch endlich die neue Wohnung geben. Und wenn du dem Reden zuhörst und dem Beten zuhörst, dann beten sie und reden sie in einer Art und Weise, dass es deutlich wird, sie glauben, dass sie es immer noch nicht bekommen haben. Sie sind in die Hoffnung zurückgerutscht. Sie wissen, Gott kann es geben und sie bitten ihn und bitten und bitten und bitten, aber immer in dieser Erwartung, irgendwann bekomme ich es. Wenn ich dranbleibe, wenn ich bete und bete und bete, irgendwann erhört das Gott. Und das ist Beten in der Hoffnung. Aber wir haben keine Verheißung, wenn wir in der Hoffnung bitten, dass wir das bekommen, sondern wir haben diese Verheißung, wenn wir im Glauben bitten, dass wir es bekommen. Alles, was ihr im Gebet verlangt, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch zuteil werden. Eure Parallelstelle in Matthäus 21, 22, alles, was ihr glaubend erbittet, werdet ihr erhalten. Du kannst im Glauben feststehen und in der Zeit, wo du praktisch sozusagen darauf wartest, kannst du dann sprechen, auch zum Beispiel zu dem Symptom, dass du sagst, dass das Symptom verschwinden soll. Oder wie ich es letzte Mal erzählt habe, als ich um diesen Tisch gebeten habe, dass ich dann irgendwann, ich habe immer gedankt dafür, habe gesagt, ja Herr, danke, dass du mir diesen Tisch gegeben hast. Und ich habe irgendwann gesagt, und Tisch, du bewegst dich jetzt hierher und jedes Hindernis, was ihn fernhält, muss weichen. Aber ich habe dran festgehalten, ich habe diesen Tisch bekommen, es ist mein Eigentum, ich habe es empfangen. Und manchmal machen die Christen aber auch den anderen Unterschied, dass sie Glauben mit Schauen verwechseln oder meinen, sie müssten sozusagen das Glauben und Schauen irgendwie durcheinander schmeißen, um es zu bekommen. Ja, in 2. Korinther 5, Vers 7 steht, denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Was dadurch deutlich wird, solange du glaubst, schaust du es noch nicht. Und wenn du es siehst, ist der Glaube am Ziel und du brauchst keinen Glauben mehr haben. Und man darf nicht in diese falsche Richtung hineinrutschen, dass man dann irgendwie denkt, ich kann irgendwie den Glauben oder das Gebet beschleunigen, indem ich mich so verhalte, als hätte ich schon da, wenn das in Wirklichkeit mir schadet. Ja? Nehmen wir an, ich bete für eine Wohnung und ich glaube, Gott hat sie mir gegeben, ich habe sie empfangen. Dann weiß ich aber, ich habe es im Glauben empfangen. Es kann noch eine Zeit lang dauern, bis es sichtbar wird. Ich werde also nicht sofort kündigen. Meine Wohnung, ja. Weil sonst kündige meine Wohnung mit 2 Monaten Kündigungszeit und die neue Wohnung, die Gott mir schenkt, kommt in 4 Monaten, dann sitze ich 2 Monate auf der Straße. Das wäre sozusagen das, dass ich Glauben mit Schauen verwechsle. Und das schauen wir uns das nächste Mal an, das schauen wir uns jetzt nicht heute an, dass ich sozusagen in Dummheit manchmal, wenn Christen das nicht richtig verstehen, aus Dummheit zum Beispiel schon die Wohnung kündige, obwohl ich noch nicht die neue Wohnung im Sichtbaren da habe, sondern nur im Glauben habe. Bei Krankheit, ja. Wir schauen uns das im nächsten Mal genau an. Also bei Krankheit ist auch ein typisches Beispiel. Aber ich will heute eigentlich erstmal das Wie gehe ich in dieser Zeit um? Wie kann ich ausharren im Glauben? Gibt es da irgendwie etwas, was mir da helfen kann? Und Halleluja, Gott hat uns das gezeigt, wie er helfen können, was uns helfen kann. Besser gesagt, er hat sogar das selber gemacht bei Abraham. Ja, erinnert euch dran, Abraham hatte keine Kinder und wurde von Gott berufen. Er ist aus seinem Land ausgezogen, er kam in das verheißene Land. Gott hat ihn gesegnet, er wurde reich und immer reicher, bis er sehr reich war. So hat es die Bibel tatsächlich ausgedrückt. Und dann irgendwann ist Abraham mit Gott im Gebet. Und dann sagt Abraham zu Gott sinngemäß, ja, das ist jetzt meine sinngemäße Interpretation, aber er sagt sozusagen: Danke Gott, du hast mich echt toll gesegnet, aber das Problem ist, alles, was du mir gegeben hast, wird irgendwann mein Knecht erben, weil ich keine Kinder habe. Und meine Frau und ich, wir haben schon ewig probiert und wir können keine Kinder kriegen. Und dann sagt Gott zu Abraham, ja, ich werde dich zum Vater vieler Nationen machen. Also du wirst eine große Nachkommenschaft haben. Und er bekam diese Verheißung. Und das hat sich hingezogen. Ja, das war nicht nur ein Jahr. Es hat sich hingezogen. Ich kann euch jetzt nicht genau die Jahre sagen, aber es hat sich ein paar Jahre hingezogen. Dann kamen Abraham und Sarah auf die Idee, okay, wir helfen sozusagen der Verheißung Gottes etwas nach und haben die Magd Hagar von der Sarah genommen und Ismael gezeugt. Und dann kam viele Jahre später Gott bei Abraham vorbei und hat gesagt, in einem Jahr wirst du ein Kind haben. Und dann kam Isaac auf die Welt. Und Ismael war ungefähr 8 Jahre, wenn ich mich richtig erinnere, als Isaac geboren wurde. Also man sieht einfach die Zeit, die dazwischen war. Und wie hat Gott Abraham ermutigt, im Glauben zu stehen? Und das sehen wir im Römerbrief, sehr schön. Und das ist das, was wir uns jetzt noch anschauen wollen. Und das kann uns ganz praktisch helfen. Wie gehe ich voran, wenn ich im Glauben gebeten habe, aber es noch nicht sehe? Römer 4, Abvers 16. Und all das, was wir schon besprochen haben, finden wir in diesen paar Versen auch schon drinnen. Ich lese mal ab Vers 16 bis Vers 21. Darum ist es aus Glauben, dass es nach Gnade gehe, damit die Verheißung der ganzen Nachkommenschaft sicher sei. Nicht allein der vom Gesetz, sondern auch der vom Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt. Vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseinende ruft, wie wenn es da wäre. Der gegen Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt hat, damit er ein Vater vieler Nationen werde, nach dem, was gesagt ist, so soll deine Nachkommenschaft sein. Und nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an. Also die meisten Anschriften haben, er sah ihn nicht an. Ja, das ist bedauerlich, dass die meisten deutschen Übersetzungen das weggelassen haben. Eigentlich die meisten Anschriften sagen, und nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen, schon erstorbenen Leib nicht an. Ja, in der Schlachter 2000 findest du es. Du findest in der Elberfelder vom CSV Verlag, also aus der Brüdergemeinde, in der unrevidierten Elberfelder findest du es in der Lutherbibel bis 1912. Und es ist die große Mehrheit, es ist weit über 80% aller Handschriften, die das nicht haben. Also und nicht schwachen Glauben sah er seinen eigenen schon erstorbenen Leib nicht an, da er fast 100 Jahre alt war und das Absterben des Mutterleibes der Sarah. Er zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Und er war völlig gewiss, dass er, was er verheißen hat, auch zu tun vermöge. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Gut, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, um einfach für uns das herauszufinden. Wie stehe ich im Glauben fest, bis ich das im Glauben Empfangene dann auch im Sichtbaren habe? Ich habe Vers 16 vorgelesen, ja, der Glaube ergreift immer die Gnade, ja, etwas, was Gott verheißen hat. Aber es fängt dann an in Vers 17. Ja, da steht, wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt, vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseinende ruft, wie wenn es da wäre. Also sagt hier, es Paulus beruft sich hier oder erinnert hier an eine Begebenheit, wo Gott zu Abraham sagt, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt. Und er erinnert daran, wir haben einen Gott, der das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre. Und wenn wir uns das anschauen, das ist das, was in 1. Mose 17, Vers 5 steht. Und ich lese es euch direkt mal vor. Ich lese mal ab Vers 4 vor. Ja, da spricht Gott, und siehe, das ist mein Bund mit dir, du wirst zum Vater einer Menge von Nationen werden. Und nicht mehr soll dein Name Abraham heißen, das heißt, mein Vater ist erhaben, sondern Abraham, ja, das heißt Vater einer Menge, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn zum Vater einer Menge von Nationen habe ich dich gemacht. Also Gott sagt zu Abraham, er gibt ihm einen neuen Namen. Er sagt, du sollst nicht mehr Abraham heißen, sondern sollst Abraham heißen, also ein Vater einer großen Menge. Und jedes Mal, wenn sich Abraham jetzt vorgestellt hat, ja, ein Besucher kam und hat gesagt, hallo, ich bin Abraham. Und damals hatten die Namen ja eine Bedeutung. Das war ja, die Leute haben es verstanden und die Namen waren wichtig. Er hat ihnen gesagt, hallo, ich bin der Vater einer großen Menge. Und die Besucher haben sich dann umgeschaut und gesagt, ja, wie viele Kinder haben Sie denn? Dann hat er gesagt, im Sichtbar noch keins, aber Gott hat mir verheißen, ich habe eine große Menge, werde ich an Nachkommen haben. Und das ist das, Gott ruft das, was nicht ist, wie wenn es da wäre. Also Gott spricht sozusagen im Glauben, sozusagen das, was noch nicht sichtbar ist, wie wenn es da wäre. Und er fordert uns auf, im Glauben das auszusprechen, was wir noch nicht sehen, aber was er uns verheißen hat und was wir im Glauben empfangen haben. Das ist wieder das, was in 2. Korinther 4, Vers 13 steht. Da steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. Er hat Abraham ermutigt, sozusagen, das, was er im Glauben empfangen hat, dass er eine reiche Nachkommenschaft hat, auch ständig immer wieder sich selbst zuzusprechen. Und für uns ist das praktisch, wenn ich im Glauben um etwas gebeten habe, ich kann immer wieder diese Verheißungen, auf die ich gestützt habe, ich kann sie immer wieder nehmen, ich kann sie mir immer wieder vorhalten, ich kann sie immer wieder mir zusprechen. Und dadurch mich stärken, weil ich weiß, okay, das hat Gott verheißen und das macht er auch. Ich kann immer wieder sagen, ich danke dir, Herr, ich glaube, dass du mich geheilt hast. Ich danke dir, ich glaube, dass ich diesen Tisch empfangen habe. Ich danke dir, ich glaube, ja, dass ich diese neue Wohnung habe. Und ich danke dir dafür. Das zweite sehen wir in Vers 18. Da steht, der gegen Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt hat, damit er ein Vater vieler Nationen werde, nach dem, was gesagt ist, so soll deine Nachkommenschaft sein. Also wir sehen hier, es war etwas, wo er gegen Hoffnung, also gegen natürliche Hoffnung, geglaubt hat. Wie gesagt wurde, so soll deine Nachkommenschaft sein. Und das nimmt Bezug auf etwas, was in 1. Mose 15, Vers 5 steht. Das muss ich euch jetzt nicht vorlesen, das kann ich euch erzählen. Das war, wo Gott zu Abraham sprach und Abraham sagte eben, ich habe keinen Nachkommen und alles erbt mein Knecht. Und dann sagt Gott zu ihm, geh hinaus in der Nacht, schau dir die Sterne an und zähl sie. So zahlreich soll deine Nachkommenschaft sein. Ja, und Abraham steht und fängt an, die Sterne zu zählen. Ich glaube, er hat Gott gehorcht, hat versucht, die Sterne zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Man sagt, dass man ungefähr 6000 Sterne mit dem bloßen Auge sehen kann. Also er war etwas beschäftigt mit dem Zählen. Und ich finde es so schön, wie es ein Prediger mal gesagt hat. Irgendwann sind die Sterne so vor Abrahams Augen verschwommen. Er hat so lauter kleine Kindergesichter für jeden Stern ein Kindergesicht gesehen, das gerufen hat, Vater Abraham oder Papa. Was Gott zu Abraham gesagt hat, er hat ihm sozusagen gesagt, stell dir vor, wie viele Kinder du haben wirst, wie viele Nachkommen ich dir geben will. Ich will dir eine Menge geben und eine so große Menge. Und wir können und dürfen uns das vorstellen. Ja, du hast gebeten, du hast es empfangen und du darfst es dir vorstellen. Ja, um das Beispiel jetzt mit dem Auto zu bringen, das hat jetzt nichts mit Glauben zu tun, aber wie wenn du das Auto, ich habe das Auto im Besitz gehabt und ich konnte mir vorstellen, ich setze mich rein, ich konnte mir vorstellen, es steht vor meinem Haus, ich konnte mir vorstellen, ich fahre mit diesem Auto und so dürfen wir uns das auch vorstellen. Ja, du hast gebeten, du hast es im Glauben empfangen und du kannst dir das vorstellen, wie das ist. Ja, und das ist das, was ich jetzt vor kurzem hatte ich eine Halswirbelsäulenblockierung und konnte meinen Kopf gar nicht nach hinten heben. Und während ich habe dann Gott im Glauben darum gebeten und es ist nicht sofort weggegangen. Am nächsten Tag war es deutlich besser. Aber was habe ich gemacht? An dem Tag habe ich zufällig eine Reklame gesehen von Bekleidung und da war ein Mann und er ging in die Richtung, hat den Kopf so nach hinten gedreht, ganz weit. Und als ich das gesehen habe, habe ich mir das vorgestellt, habe gesagt, ja, so werde ich meinen Kopf auch wieder drehen können. Und so können wir uns sozusagen das vorstellen, wie es ist, wenn ich das schon habe. Und das stärkt unseren Glauben. Und in Vers 19 steht, er sah eben nicht seinen eigenen Leib an. Er achtete nicht auf das, was noch sichtbar war, sondern er achtete auf das Unsichtbare. Ja, das steht in 2. Korinther 4, Vers 18 nochmal. Da steht, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare oder das Nichtsichtbare, denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Während du im Glauben stehst, schau nicht auf das Sichtbare, was noch dem widerspricht, was du im Glauben empfangen hast, sondern schau auf das Unsichtbare. Wie kann ich auf das Unsichtbare schauen? Das Unsichtbare ist diese Verheißung, die Gott mir in der Bibel gegeben hat, die ich im Glauben empfangen habe. Also wenn ich auf das Wort schaue, schaue ich auf dieses Unsichtbare, was ich bereits empfangen habe. Und ich sollte mehr auf das Unsichtbare schauen als auf das Sichtbare. Und übrigens, das werden wir uns das nächste Mal noch anschauen, aber warum muss uns Paulus hier auffordern, dass wir nicht auf das Sichtbare schauen sollen, sondern auf das Unsichtbare? Weil zu dem Zeitpunkt das Sichtbare noch da ist. Es macht einen Sinn, dich aufzufordern, nicht auf das Sichtbare zu schauen, wenn das Sichtbare noch da ist. Ja, es macht keinen Sinn, wenn ich euch sage, schaut nicht den rosa Elefanten neben mir an. Ja, es ist überhaupt kein Problem für euch, nicht den rosa Elefanten neben mir anzuschauen, weil es ist kein rosa Elefant neben mir. Aber wenn ich sage, schaut nicht die Blume neben mir an, das macht Sinn, weil diese Blume ist da. Also, wir sollen nicht auf das Sichtbare schauen, sondern auf das Unsichtbare, auf die Verheißung, unsere Aufmerksamkeit darauf richten, solange das Sichtbare noch da ist. Was natürlich nicht heißt, dass wir das Sichtbare auf eine Art und Weise ignorieren, dass es uns wieder schaden würde. Das wäre wieder dieses, dass ich Glauben und Schauen verwechsle. Und dann in Vers 20. Da sagte er, doch, ja. Er zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig gewiss war, dass Gott, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Also er wurde gestärkt im Glauben, indem er Gott die Ehre gab, indem er Gott dafür pries, für das, was Gott getan hatte. Er hat einfach gedankt dafür. Er hat gesagt, Gott, ich danke dir dafür, dass du mich zum Vater einer Menge machst. Ich danke dir, dass du mir Nachkommen verheißen hast, dass du mir Nachkommen geschenkt hast, dass mir das gehört. Und er hat gesagt, ich weiß, dass das auch wahr ist, weil ich weiß, völlig gewiss bin, dass du das, Herr, was du verheißen hast, auch zu tun vermagst. Also wie gehen wir vor? Wir haben angefangen, bloß damit wir jetzt das Ganze verstehen. Ja, ich fange an, ich habe eine Not, ich beschäftige mich, welche Verheißungen hat Gott mir gegeben, die dieser Not abhelfen? Ich beschäftige mich mit diesen Verheißungen, bis der Glaube mir gewachsen ist, bis ich das spüre und merke, okay, ich weiß jetzt, wenn ich jetzt Gott bete, in dem Moment empfange ich es. Ich kann glauben, dass ich es in dem Moment empfange. Und dann bitte ich und sage, Vater, ich bitte dich jetzt aufgrund dieser Verheißung um diese Sache. Du hast es verheißen und ich bitte dich darum und ich glaube, dass ich es jetzt empfangen habe. Und ich danke dir, dass ich es jetzt empfangen habe. Und dann sehe ich es noch nicht, aber was mache ich? Ich schaue weiter auf die Verheißung. Ich danke Gott weiter, dass ich es empfangen habe. Ich stelle mir das vor, wie es ist, wenn ich das im Sichtbaren da habe. Ich rede und spreche meinen Glauben aus. Ja? Im Sprechen, ja, manche sagen dann, du lügst. Ja. Nein, es gibt zwei verschiedene Tatsachen. Es gibt die Tatsache des Glaubens und die Tatsache des Schauens. Und ich unterscheide in meinem Sprechen, rede ich jetzt vom Glauben oder rede ich jetzt vom Schauen? So ähnlich wie bei dem Auto. Ich konnte sagen, ja, ich habe ein neues Auto, es gehört mir. Aber ich habe nicht gesagt, das neue Auto steht schon bei mir vor der Haustür. Sondern es gehörte mir, stand noch dort bei dem Händler. Und so rede ich und spreche meinen Glauben aus. Ich danke Gott. Und für mich ist das einfach die schönste Art und Weise. Ja, wenn ich um so etwas gebeten habe, dann einfach immer, wenn ich mich daran erinnere, dann sage ich, ich danke dir, Vater, ich habe an dem und dem Tag dafür gebeten. Ich weiß, dass ich es empfangen habe und ich danke dir, dass das jetzt schnell hierher kommt. Und auf diese Art und Weise, ja, dass ich weiterhin meinen Glauben ausspreche, dass ich mir das vorstelle, dass ich diese Verheißung in meinem Herzen weiter bewege, dass ich auf die Verheißung blicke und dass ich nicht aufhöre, Gott zu danken, dass ich es bekommen habe. Das ist das, was meinen Glauben stärkt und mir hilft, im Glauben festzustehen und diese Zeit des Ausharrens zu überbrücken, bis das Sichtbare da ist. Und das ist das, was wir von Abraham lernen können, wie wir diese Zeit überbrücken können. Sodass wir nicht diesen Fehler machen, wieder dahin zurückzufallen, dass wir sagen, ach, ich habe es doch nicht bekommen. Oder in die andere Richtung falsch zu gehen, dass wir einfach so tun, wie wenn es schon da wäre und denken, wir müssen so tun, wie wenn es schon da wäre, damit irgendwie der Glaube, dem Glauben nachgeholfen wird. Nein, ich halte fest, ich habe es empfangen im Unsichtbaren und ich halte fest, Gott hat es mir gegeben, ich fange an zu danken, ich schaue drauf, ich stelle es mir vor, ich halte mir diese Verheißung ständig vor Augen, auf die ich mein Gebet gegründet habe und ich weiß, ich habe es empfangen und auf die Art und Weise kommt das zustande, was in Hebräer 4, Vers 3 steht. Wir gehen nämlich in die Ruhe ein als die, die geglaubt haben. Wenn ich gebetet habe, wenn ich geglaubt habe, diese Zeit, die es jetzt dauert zwischen dem Glauben und dem Schauen, darf ich in Ruhe verbringen. Ich weiß, ich habe es empfangen, Gott hat es mir gegeben. Es kommt in mein Leben in Kürze ins Sichtbare. Und eben diese Zeit, bis es ins Sichtbare ist, überbrücke ich dadurch, dass ich einfach nicht aufhöre, Gott zu danken, dass ich nicht aufhöre, auf die Verheißung zu schauen, diese Verheißung mir vorzustellen, entsprechend dieser Verheißung zu reden und nicht loszulassen. Ich hoffe, dass euch das etwas helfen konnte, weil das ist sozusagen diese Zeitspanne zwischen Glauben und Schauen, das ist sozusagen eine gewisse Zeit, wo wir, wenn wir wirklich verstanden haben, was Glaube ist, dann können wir da in der Ruhe, im Glauben ruhen richtig. Ja, wir sehen es noch nicht, aber wir können im Glauben ruhen, weil wir wissen, wir haben es empfangen und es kommt. Ich kann wirklich ruhen, ich kann mich wirklich entspannen, ich muss nicht mehr kämpfen, ich muss nicht mehr schreien, ich muss nicht mehr toben, sondern ich komme zu einer Ruhe des Glaubens, die wunderbar ist, die friedlich ist, wo der Heilige Geist schon kommt und mir hilft, er ist der Geist des Glaubens, er hilft mir festzuhalten, er hilft mir, mich nicht auf Sorgen und Nöte einzulassen, sondern wirklich zu wissen, ich habe es empfangen und diese Zeit des Ausharrens festzuhalten, sodass diese Verheißung wirklich in mein Leben kommt. Und im Prinzip, um das kurz zu wiederholen, was ich das letzte Mal gesagt habe, ganz am Anfang, Glauben ist einfach. Ja, Jesus hat gesagt, wenn ihr das Reich Gottes nicht annehmt, wie ein Kind, werdet ihr nicht hineinkommen. Letztendlich ist das auch, was ein Kind macht. Es glaubt seinem Vater bedingungslos. Ja, es glaubt seinem Vater, wenn der Vater sagt, wann immer du, ja, wenn sein Vater sagt, wenn du ein neues Fahrrad willst, kannst du eins haben. Und dann kommt das Kind und sagt, Papi, ich hätte gerne ein neues Fahrrad. Und der Papi sagt, okay, das bekommst du. Und das Kind freut sich und rennt zu seinem Nachbarn und sagt, mein Papi hat mir ein neues Fahrrad gekauft. Auch wenn das Fahrrad der Papi gekauft hat, aber es ist noch nicht zu Hause. Und das ist diese Einfachheit, die wir oft verlernt haben. Und wir schauen uns das im Detail an, damit wir einfach wieder sehen, wie wir einfach im Glauben beten und feststehen können und das empfangen können. Und es ist ein Lebensstil, das ist etwas, was wir lernen können, sodass es wie unsere zweite Natur wird. Dass es so wird wie beim Autofahren. Am Anfang musstest du immer an alles denken. Schulterblick, Spiegel schauen, Blinker setzen, Schulterblick und so weiter. Inzwischen machst du das automatisch. Und genauso kannst du das lernen, im Glauben zu beten. Und es ist einfach ganz automatisch, dass du im Glauben betest. Amen.